Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper, wir reden über Videospiele und sitzen hier heute Abend gemeinsam. Und mit mir ist hier die Bianca Volz.
Hallo. Außerdem, jetzt wollte ich gerade den Ludwig vorstellen. Außerdem ist hier der Jan-Henrik Valendi.
Was ist die Bianca denn? Benisch Sliskovic ist auch da.
Guten Abend, ebenso ansässig der Marc Braun.
Hallo, und bei uns ist noch der Marvin Klaus.
Genau, und der Marc wohnt jetzt hier. Auf jeden Fall, wir sitzen heute Abend hier in virtuelle Runde mal wieder zusammen, nachdem letzte Woche leider ja keine Sendung war. Wir haben festgestellt, bei uns ist tatsächlich gerade niemand in der Nähe der HDM, interessanterweise. Aber wir machen trotzdem weiter, und zwar diese Woche mit Ori and the Blind Forest und genauer gesagt auch mit Ori and the Will of the Wisps, soweit ich das verstanden habe, Benny.
Korrekt.
Denn du bist ja gerade am Spielen gewesen, dieser beiden Titel, beziehungsweise hast sie schon fertig, soweit ich das mitgekriegt habe, und möchtest jetzt ein bisschen darüber reden, auch wenn die Spiele ja schon ein bisschen älter sind. Natürlich, also Will of the Wisps ist noch nicht so alt, aber...
Macht nichts, wir haben ja auch Mark in der Sendung.
Genau. Nee, aber auf jeden Fall möchte ich da auch direkt mal an dich abgeben, denn du bist, denke ich, auch der am meisten Ahnung von diesen Spielen von uns allen hier hat. Ich weiß gar nicht, noch kurz im Vorfeld einmal in die Runde gefragt, wer von euch hat die Spiele gespielt oder eins davon?
Ja, ich melde mich, ich habe den ersten Teil, also... And the Blind Forest habe ich durchgespielt.
Okay.
Ich bin scheinbar schon zu alt dafür. Ich habe beide noch nicht gespielt.
Okay.
Ich habe interessanterweise auch keinen von beiden gespielt, auch wenn ich das Gameplay natürlich schon öfter gesehen habe und den Soundtrack auch gerne höre. Aber dazu bestimmt später mehr.
Jo.
Okay.
Ich selber habe den ersten Teil angefangen zu spielen und gemerkt, dass es nicht so ganz meins ist und habe den zweiten Teil tatsächlich auch. Also ich besitze beide Spiele, aber ich habe keins von beiden durchgespielt.
Good job.
Ja. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
Ja.
Ja. Na gut, wo fange ich denn eigentlich an? Im Grunde bei Will of the Wisp, das setzt so von der Geschichte her ziemlich hinten dran, was man im Oriented Blind Forest schon gesehen hatte. Vielleicht so kurzes Recap von dem ersten Teil. Man spielt ja so eine Art Baumgeist. Der im Grunde, diese Baumgeister sind so wie die Kinder von dem Baum, der so diesen ganzen Wald mit Energie nährt, mit ich weiß gar nicht, was für eine Energieform das ist. Ich nenne mal Geisterenergie, oder?
Irgendeine Lichtenergie oder so, keine Ahnung.
So eine Lichtenergie, und solange der Baum eben beständig ist, solange wird halt alles drumherum auch mit Energie gefüttert. Aber es gibt dann eben so einen Antagonisten in dieser ganzen Geschichte, und das wäre Kuro, die Eule. Und während des Spielerlebnisses im ersten Spiel hat man eben so die Geschichte hinter Kuro herausgefunden, warum er so geworden ist, wie er geworden ist, und was denn eigentlich so wirklich die Motivation dahinter das Ganze war. Und es stellt sich dann heraus eben, dass Kuro Eier gelegt hatte. So, Kuro ist eine
der hat echt Eier, sowas zu tun.
Ja, der hat Eier zu tun, nämlich, das ist nämlich eine Frau. So, das war, glaube ich, auch von Anfang an nicht so ganz klar, das stellt sich erst dann so heraus. Ich dachte zum Beispiel auch während meines ganzen Spiels, ja, Kuro, das ist ja voll, voll die böse Eule, voll der miese Dude, aber in Wirklichkeit ist so voll die pissige Mama.
Das ist denn, oder so, also.
Ja, kann man so sagen. ja, auf jeden Fall, so, die Eier von der wurden eben kaputt gemacht und ist die wütend geworden und irgendwie hat noch ein Ei überlebt und das hat die halt besonders gut gehütet und am Ende ist, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, dann ist sie irgendwie verendet. Oder ich weiß nicht mehr genau, was passiert ist.
Okay.
Ja, da kann ich dir jetzt leider auch nicht weiterhelfen bei Blind Forest. Ich glaube, wir sollten, sorry Marvin, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber ich denke, wir sollten ein bisschen noch klarstellen, was für ein Spiel das überhaupt ist.
Genau, das wollte ich gerade nämlich auch ansprechen. Also vielleicht mal, bevor wir überhaupt über die Story von all dem reden, erstmal generell, was ist Ori and the Blind Forest und was ist Ori and the Will of the Wisps? Weil das ist ja mittlerweile.
Das eine ist ein blinder Wald und das andere sind Irrlichter.
Das ist absolut korrekt. Ja. Dankeschön. Genau.
Ganz einfach. Gut, jetzt wo wir das geklärt haben, weiter bei der Story.
Ist ja nur vorbei.
Nee, aber was für ein Spielprinzip ist denn das und wie ist das aufgebaut, Benny? Ich denke mal, du kannst das relativ schnell erklären.
Ja, also da hatten wir es schon vorhin mit Jan, das ist ein Metroidvania, Jump-Run-Spiel, was halt sehr auf die Mechanik, dass alles schön ineinander fließend funktioniert. Es gibt ein Kampfsystem, es gibt eben auch den Story-Aspekt des Spiels und es gibt dann eben noch lauter solche zusätzlichen Aspekte wie eine wundervolle Grafik, sehr, sehr stark inszenierte Musik, auch zu den Cinematics, die man immer mal wieder über das Spielerlebnis hinweg darauf zustößt, so wie ich sag mal auch ein sehr hartes und nicht vergebungsvolles System. Also man stirbt kann in diesem Spiel auch ziemlich oft sterben an teilweise den gleichen Gegnern oder selben Fehlern. Das passiert wirklich so ruckzuck und schon ist man tot. Aber das fördert wiederum auch so diesen Drang, sich zu bessern. Und man merkt auch wirklich von Anfang bis zum Schluss, man wird konstant besser, weil man immer mehr und mehr diese Mechaniken versteht.
Mhm. Also vielleicht, dass man sich noch mal genauer vorstellen kann. Ich glaube, das große Verkaufsargument ja fast von Ori and the Blind Forest, von dem ersten Teil und dann, glaube ich, nochmal um einen halben Schritt mehr bei Will of the Wisps, weil das ja echt dann an manchen Ecken nochmal eine Schippe drauflegt, auf dieses schon wirklich wunderschöne Spiel des Blind Forest war, ist wirklich das Aussehen. Und damit meine ich nicht nur so der Grafikstil, der natürlich wirklich total beeindruckend ist, nur das hat so eine sehr so irgendwo in der Mitte zwischen einem Pixar-Film und einem Ghibli-Film oder so. Also so wirklich farbenfrohe, handgezeichnet wirkende Landschaften, durch die man sich da side-scrollt. Wirklich super detailreich animiert, super auch in die Tiefe gehend. Wunderschön, so die ersten 10 Minuten oder so von Blind Forest könnten einfach so ein Pixar-Kurzfilm, der für sich steht, oder so ein Disney-Kurzfilm irgendwie sein. Mhm. Von der Art und Weise, wie sie es erzählt. Es erzählt sehr, sehr wenig über Text oder über klare Exposition, sondern ganz viel einfach wie so ein schön inszenierter Stummfilm, ohne große Dialoge. Und der andere Aspekt von der Grafik, den ich kurz betont haben möchte, ist die Animation. Nicht nur von der Welt, sondern auch vom Hauptcharakter, wie sich die Figur durch die Welt bewegt, war so definitiv das Ding, was mich da vor allem reingezogen hat, weil das so einen unglaublich guten Flow erzeugt und sich einfach wahnsinnig gut anfühlt. Und während so der klassische Side-Scroller eigentlich nicht so sehr mein Genre ist, hat das für mich so super gut funktioniert damals.
Ich muss auch sagen, das besonders Gute an dem Spiel ist ja auch, dass sich die Entwickler extrem viel Mühe gegeben haben, weil das Spiel ist ja in so Gebiete aufgeteilt und jedes Gebiet hat so sein eigenes Gefühl, was es vermitteln möchte. Sei es zum Beispiel einfach so eine offene Lichtung, die farbenfroh mit goldenem Schein umtönt ist, gibt dann wirklich dieses Gefühl von Wärme. Und im Gegenzug dazu gibt es dann eben so einen düsteren Wald, wo halt, Abominations...
quasi verunstaltete Kreaturen. Ja,
genau. Rumlaufen. Genau, so verunstaltete Kreaturen rumfleuchen und kreuchen, wilde Magie, Bäume, die keine Blätter mehr tragen, sondern so richtig knorrig und gruselig aussehen. Und dann bekommt man auch durch die Musik, die dann dazu im Hintergrund immer wieder mal so raufdüdelt, eben auch das entsprechende Gefühl mit. Mhm. Und das ist eben das, was dieses Spiel so sehr ausmacht. Einfach diese Inszenierung von dem Ganzen.
Ist ja auch bei Metroidvania wichtig, dass du die Gegend gleich wiedererkennst, damit du auch navigieren kannst, weil es wird ja wahrscheinlich eine relativ große Welt haben, durch die du durch musst.
Ja.
Ja.
Ja, und das ist ja auch alles miteinander vernetzt. Also du kommst ja auch über verschiedene Wege an die ganzen Sachen ran und es ist ja effektiv alles eine große Map letzten Endes. Wenn du auf die Map schaust, ist ja alles miteinander verbunden und du hast nicht wirklich abgetrennte Bereiche.
Ja. Das vielleicht macht ja das Genre aus, ja.
So. Vielleicht ein bisschen ein kleiner, ein bisschen super detailfokussierter Frage, Benny, aber das würde mich jetzt sehr interessieren. Ist das Speichersystem das gleiche wie in Blind Forest? Weil in Blind Forest war es ja so, dass man sich die Speicherpunkte wirklich selbst setzen musste durch die Energie, die man irgendwie eingesammelt hat beim Kämpfen oder sowas in der Richtung.
Ah, nee, also das haben die eben so weit zurückgesetzt, dass es immer automatische Speicherpunkte gibt, wo wenn du einfach darüber läufst, dann wirst du dahin zurückgesetzt und es ist immer angepasst zu dem, wo du gerade dich befindest. Also du wirst nie extrem weit nach hinten geschleudert, sondern es ist immer alles in Maßen.
Das ist ja das, was ich beim ersten Teil auch so ein bisschen an Manko anbringen würde, nämlich dass du einfach deine Speicherpunkte so klug setzen musst, dass du trotzdem noch im Spiel interagieren kannst, weil du ja deine Speicherenergie, die du hast immer so Kügelchen, mit denen du speichern kannst, die verbraucht werden beim Speichern und die kannst du natürlich auch immer wieder aufsammeln durch irgendwelche Kristalle, die rumliegen, aber die brauchst du gleichzeitig eben auch, um starke Attacken zu machen und um Objekte zu zerstören. Und da musst du halt arg viel Management betreiben und dann kann es dir sein, dass du enorm viel backtracken musst, um so einen blöden Kristall zu finden, weil du deine Energie schon aufgebraucht hast.
Das ist auch super, super optimal für Leute, die nur nicht viel Zeit haben zu spielen. Ne? Überleg mal, du hast täglich so eine halbe Stunde Zeit. Bist dann darauf angewiesen,
genau. Es ist auf jeden Fall so eine Balance, aber ich möchte da doch ein kleines bisschen noch so dafür argumentieren, weil ich mochte das damals echt ganz gerne. So granted, ich hatte auch wahrscheinlich mehr als eine halbe Stunde Zeit, so das definitiv. Aber ich fand diese Balance, die es dann eben zu halten galt und die nochmal so ein bisschen dieses andere drüber nachdenken, über wie navigiere ich durch die Welt, das hat fast so ein bisschen so ein strategisches Vorgehen erfordert. So kann ich das jetzt noch wagen, mich an diesem Gegner vorbei zu kämpfen, oder sollte ich lieber jetzt die Speicherenergie verwenden, aber dann könnte mir die eventuell im Kampf fehlen und so. Diese strategischen Abwägungen fand ich eigentlich ganz cool und haben eher dafür gesorgt, dass ich irgendwie noch mehr investiert war, weil ich halt mich nicht so sehr darauf verlassen konnte, dass das Spiel schon klug für mich entscheidet.
Also klingt auch ein bisschen gut in die Welt integriert, oder? Also das ist dann... Ja. Ja.
Ich möchte, bevor wir zu wild durcheinander reden, erstmal noch die Geschichte kurz, damit auch die Zuhörer dann vielleicht auf demselben Punkt sind und dann können wir so ein bisschen mehr auf das Spielmäßige, das Kampfsystem etc. alles drauf zugreifen, hätte ich gesagt.
Okay, ja.
Genau, also wie gesagt, wo wir waren, so, es gibt eben die Eule, die halt ihr letztes Ei beschützt und ihr findet es eben da raus. Und zum Ende hin passiert eben das, dass die Eule, ja, von der Bildfläche verschwindet und ihr kümmert euch eben um dieses Ei, was sie hinterlassen hat. Okay. Und dieses Ei schlüpft dann und da fängt dann eben Ori and the Will of the Wisp an. Ihr zieht eben diese Eule groß, ihr habt sie mit dem Namen Kuh getauft und es stellt sich schon ziemlich
vor,
dass Kuh einen deformierten Flügel hat, mit dem sie eben nicht wirklich fliegen kann. Okay. Und ihr entscheidet dann eben kurzerhand, dass ihr Kuh eine Feder von Kuso schenkt, die ihr während des ersten Spiels auch gebraucht habt, um von A nach B zu kommen. Aber damit eben Kuh fliegen kann, schenkt ihr ihm diese Feder. Und gemeinsam mit dieser Feder macht ihr euch dann auf den Weg von der eigentlichen Startpunkt, der Nibel, glaube ich, war. Ich hieß ja der erste halt. Geht ihr dann rüber zu einem anderen Ort, der Nivell heißt, mit W. Okay. Und da ratet ihr in einen Sturm und stürzt ab. Und was dann nach passiert, das dürft ihr dann nach der Musikpause herausfinden.
Okay. Ja gut, dann machen wir wohl jetzt Musikpause und hören ein wenig vom Soundtrack von Ori and the Blind Forest und Will of the Wisps. Beides großartige Soundtracks, weshalb wir da jetzt wahrscheinlich einfach Hälfte-Hälfte aufteilen und mal gucken, was wir davon spielen. Aber auf jeden Fall schöner, angenehmer Ambient-Soundtrack. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß und bis gleich. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier die Bianca Volz.
Hallo, und ich stelle auch wirklich nur Leute vor, die da sind, nämlich auch den Jan-Henrik Valendi.
Ich bin auch da. Marc Braun, auch da übrigens.
Hallo, bei uns ist noch der Benny Sliskovic.
Guten Abend und zu guter Letzt unser Marvin Klaus.
Genau, und wir sitzen hier heute Abend in virtueller Runde und reden über Ori and the Blind Forest und Ori and the Will of the Wisps. Beides großartige Spiele, wie wir jetzt bisher schon so raushören konnten. Und wir sind direkt vor der Musikpause an einem Cliffhanger hängen geblieben, denn Ori und Kuh, die Eule, sind abgestürzt und Benny möchte jetzt weiter erzählen, was da jetzt passiert ist und warum das passiert ist und wie geht's den beiden? Leben die noch?
Spiel zu Ende.
Oh, Spiel zu Ende, das war's. Jetzt könnt ihr nach Hause gehen.
Entwicklungszeit zu kurz passierte.
Ja, also was mit Kuh passiert ist, weiß ja Ori nicht so wirklich, denn er wacht getrennt von Kuh irgendwo in einem anderen Teil des Waldes auf und wird dann von Moki so eine Art also das sind so Katzenwesen, beziehungsweise Erdmännchen, so, ich würde mal sagen, eine Mischung aus Erdmännchen und Katze. Super süß. Und die geben euch dann den Tipp, sprecht doch mit dem Waldgeist, der so die Moki schützt, der genannt wird Quollok. Und da macht ihr euch eben auf den Weg dahin und auf dem Weg dahin dürft ihr in guter alter Ori and the Blind Forest Manier euch erstmal durch Gegner durchkämpfen und schaltet dann eure erste Fähigkeit frei. Und Fähigkeiten in diesem Spiel werden anders als bei anderen Spielen dadurch freigeschaltet, dass ihr mit einem Baum kommuniziert und er euch seine Kraft zuteil werden lässt.
So bekommen dann, wir alle unsere Fähigkeiten.
Okay. Also ja. Anders als im ersten Teil, wo du einfach nur genug grinden musst und dann Punkte kriegst zum Freischalten von Fähigkeiten, ist es jetzt hier so, dass du mit Bäumen reden musst.
Ja, genau. Also okay. du musst mit Bäumen reden und du kannst dann aber deine Fähigkeiten, die du kriegst, noch aufwerten, indem du dann mit den entsprechenden Charakteren sprichst. Im Grunde ist es dann eigentlich nur so, du triffst dann eben auf Charaktere, die sagen so, hey, ich kann dir die Fähigkeit verbessern, was hältst du davon? Findest du natürlich super. Dann macht plötzlich dein Hammer nicht nur einfach nur Hammerschaden, sondern kannst zum Beispiel auf den Boden dann drauf dashen.
Warte,
so
du hast einen Hammer in dem Spiel?
Ganz genau, es gibt solche neuen Fähigkeiten, aber ich sehe schon, ich greife schon wieder vor.
Ori und der dicke Hammer.
Ori und der dicke Hammer, korrekt. Ja, wie gesagt, ihr macht euch auf den Weg zu Qualloc, dem Schutzgeist. Stellt sich dann heraus, wenn ihr da endlich ankommt, Qualloc ist eine Riesenkröte und
metaphorisch oder tatsächlich?
Nein, ist wirklich eine Riesenkröte.
Ich bin mir auch zu 90% sicher, dass Benny sich diese Namen gerade einfach ausdenkt.
Selber habe ich mir auch gerade schon gedacht, aber.
Genau, und sobald ihr halt bei Qualloc ankommt, sagt er euch da, wo er vermutet, dass der Freund von Ori, sprich Kuh, gefallen ist ein korrupter Teil des Waldes. Denn in diesem Wald, wo ihr gelandet seid, in Nivelle, ist irgendwie alles, die ganze Energie korrupt geworden und alles ist irgendwie böse geworden. Und es stellt sich dann eben so Stück für Stück heraus, dass die Gewaltgeister nicht mehr in diesem Teil des Waldes leben, weil die ausgestorben sind. Und ihr seid der Letzte eurer Art im Grunde in diesem Wald.
Und dann geht es wieder so ein bisschen darum, den Wald wieder zu beleben?
Genau, eure Aufgabe wird es eben dann, den Wald wieder zu beleben. Und der erste Teil, den ihr eben damit macht, ist, dass ihr zu einer Wassermühle hinkommen müsst und das Wasser, was sich davor eben stillgelegt worden ist und dann eben euch wehtut und eigentlich auch sofort umbringt, wenn ihr da reinspringt, reinigen müsst, damit ihr eben zu Kuh weiterkommt. Und so geht es eben so Stück für Stück das Spiel weiter. Ihr müsst dann eben zu weiteren Gebieten vorkommen und da wiederum die bösen Energien säubern und bekommt eben wieder Stück für Stück die Geschichte dieses Waldes erzählt.
Warte, du änderst dann auch die ganzen Gebiete im Aussehen, oder?
Ja, genau, so du machst wieder alles so, wie es davor war. Aber wie auch im ersten Teil gibt es wieder eine Kreatur, die dem Ganzen versucht, Einhalt zu gebieten. Und in diesem Fall ist es Shriek, was so eine Art auch wieder Eule ist, aber irgendwie auch wieder nicht, weil die halt so knochig und eigentlich tot ist.
Die Entwickler mögen keine Eulen, so wie ich.
Anscheinend. Eulen sind böse, das können wir daraus herausfinden.
Aber wenigstens sind sie nicht übermäßig klug, auch wenn man das mal denkt, wenn man die so anguckt.
Das liegt einfach nur daran, dass die Eulen die Augen vorne im Kopf haben wie die Menschen und deswegen identifizieren wir uns mit denen und deswegen halten wir sie für klug.
Nee, tatsächlich, ja, jetzt mal nachgelesen, die müssen das nicht sein, weil sie ganz oben an der Nahrungsspitze bei ihnen sind. Okay. Deshalb müssen die sich nicht großartig anstrengen und sind auch nicht neugierig deshalb. Und das wird halt immer mit Intelligenz quasi gleichgesetzt und deshalb wirken Eulen einfach nicht klug. Die müssen es nicht machen. Die müssen
und weil Menschen am oberen Ende der Nahrungskette sind, sind sie auch nicht klug. Das ergibt Sinn.
Genau.
Okay. Also ich weiß, diese Eule ist ja nicht unbedingt klug, aber sie ist böse. Das kann man definitiv sagen. Das ist wirklich ein reines Wesen. Es hat keine Motivation. Das ist einfach nur böse.
Okay.
Und die möchte
das
auch über das
Ganze korrumpiert von dem Wald, oder?
Ich kann es gar nicht mal wirklich so sagen. Ich glaube eher, sie ist die Korruption. Oder er.
Ich habe mir die Korruption irgendwie immer so wie brasilianische Drogenlords vorgestellt.
Okay.
Mit lauter Cash und dicken Knarren und Zigarren?
Genau.
Ah ja.
Okay. Aber eine knochige Eule tut es auch. Also bitte erzähl weiter.
Das ist seltsam. Die meisten Leute stellen sich wie eine tote Eule vor. Also macht Sinn.
Irgendwas stimmt nicht mit mir.
Genau.
Ja, und geschichtlich kann man also eigentlich jetzt gar nicht mehr wirklich so was zu adden. So, das ist eigentlich, das würde ich sagen, macht selber, findest du selber vom Spiel heraus. Ich möchte euch da nicht wirklich die Freude wegnehmen. Aber was ich noch machen kann, ist gerne ein bisschen auch über das Spielsystem mal reden.
Mhm, das auf jeden Fall.
Denn das Spielsystem hat sich vom ersten Teil gefühlt nochmal, ist noch flüssiger geworden.
Oh shit, okay.
Ja, und von den Animationen noch schöner, würde ich mal sagen. So, es sind lauter kleine Details hinzugefügt worden, die das Ganze noch schöner anzusehen machen.
Hm, okay.
sei es zum Beispiel von der Art und Weise, wie sich Ori fortbewegt, von der Art und Weise, wie auch zum Beispiel das Moos in diesem Spiel aussieht, denn ihr könntet zum Beispiel jetzt so an Moos könnt ihr dran klettern und euch ranhangeln von Stück zu Stück und ihr bekommt auch lauter neue Fähigkeiten. Eine davon ist eben zum Beispiel, dass ihr wie so eine Art Enterhaken jetzt habt, den ihr benutzen könnt, um euch von eben diesen Moosflächen zu anderen Moosflächen hinzubewegen. Okay. Oder beispielsweise gibt es sowas wie Kapseln, die könnt ihr dann nutzen, um euch so einen Schub zu geben und dann einen größeren Sprung machen zu können. Und da haben sie sich eben so lauter solche neuen Sachen überlegt, die das Ganze eben mehr flüssiger machen, mehr ineinander überführender. Weil zum Beispiel, das habe ich auch gemerkt, im ersten Teil ist es zwar immer noch zwar schön flüssig und alles funktioniert auch in einer recht guten Manier, aber es hat sich leicht statisch für mich immer angefühlt. Und das haben die im zweiten Teil meiner Meinung nach in den Griff gekriegt.
Okay, also so alles in allem klingt nach einem so dem idealen Sequel. Es ist irgendwie, ich weiß nicht, ist es größer? Das habe ich noch nicht rausgehört, aber in jedem Fall ist es irgendwie an den Punkt, den kleinen Schwächen des ersten Teils angesetzt und die nochmal verbessert und dann und jeden anderen Aspekt einfach nochmal um so einen halben Schritt mindestens verbessert.
Genau, also die haben sich nochmal das erste Spiel angeschaut, haben dann auf die Community gehört, was sie sich gewünscht haben, was sie noch verbessern können und haben das eben im zweiten Teil umgesetzt.
Die eine Sache, die mich am ersten Teil super gestört hat, war, dass man nach dem Ende nicht mehr in die größere Welt zurück konnte und mit seinen neu erworbenen Fähigkeiten so den Rest einsammeln konnte. Ja. Das war so super doof, dass man das in einem Metroidvania nicht kann.
Ja, das haben sich zum Glück umgeändert. Jetzt ist es so, okay. Wenn du musst halt die absolute Endmission nochmal machen, wenn du das willst. Okay. Aber es gibt eigentlich keinen Grund mehr dafür. Also du wirst im Grunde zu dem Punkt wieder zurückgesetzt, bevor du den absoluten Endkampf startest.
Okay, immerhin.
Genau. In den meisten lassen sich hier am Schluss eh nochmal irgendwo durchrennen und irgendwelches Zeug einsammeln, das da irgendwie freigeschaltet ist. Also normalerweise lotsen dich ja zigmal durch.
Ja, genau, aber das war halt in Ori and the Blind Forest tatsächlich einfach so, dass du aus diesem kleinen Gebiet, in dem der Endkampf stattfindet, einfach nicht mehr rauskamst.
Ja, schade, okay.
Ja, das war wirklich auch ärgerlich. Ja. Ansonsten, was sie das Spiel hinzugefügt haben, waren eben, wie schon vorhin erwähnt, der Hammer. Sie haben das Spielsystem insgesamt verändert, in dem Sinne eben mit diesem Speichersystem, was man angesprochen hatte. Du wirst jetzt, es werden immer automatische Speicherpunkte gesetzt, du musst es nicht mehr manuell machen. Es gibt ja immer noch Speicherpunkte, in denen du manuell speichern kannst, aber die dienen eigentlich hauptsächlich dazu, deine Lebens- und Fähigkeiten Energie aufzuladen. Mhm. Von den Fähigkeiten zum Beispiel haben die auch noch andere Sachen hinzugefügt. Du kannst jetzt beispielsweise, hast du einen Bogen und mit diesem Bogen kannst du dann beispielsweise Gegner aus Distanzen abschießen, so wie man sich eben denkt. Und was sie auch hinzugefügt haben, sind so, wie nennt man das, Ability Points, kann man sagen. Also du hast am Anfang die Möglichkeit, ich glaube, 3 Fähigkeiten auszurüsten und du kannst dann über Spiel hinweg dir weitere freischalten. In der Form, dass du an solchen Schreien ankommst und dann eben Gegnerhorden besiegen musst. Und wenn du es überlebst bis zum Schluss, dann schaltest du einen extra Fähigkeiten-Slot frei. Und diese Fähigkeiten-Slots geben dir die Möglichkeiten zum Beispiel, dass du von weiterer Distanz Energiekügelchen aufsammeln kannst. Dass dein Bogen repetitiv, also du musst nur noch die Taste drücken, er schießt automatisch Repetierfeuer an Bogen geschossen. Oder beispielsweise, dass du statt einem Geschoss dann 3 Geschosse abwirfst. Dass du mehr Schaden an Gegner machst, aber selber ein bisschen mehr Schaden machst. So lauter solche kleinen Sachen, die dann sich zu einem Großen und Ganzen aber dazu enden.
Aber warte mal, das Hauptgimmick vom ersten zumindest war ja immer, dass du dich in der Luft, dass du jederzeit quasi anhalten kannst und dich in eine andere Richtung schleudern kannst oder sowas. Ja, ich glaube, das war so ein bisschen das, was man immer gesehen hat beim Gameplay.
Ja, das geht immer noch. Es geht sogar noch besser, weil jetzt hast du ja durch diese Möglichkeit, wo ich ja vorhin gemeint habe, mit diesem Schub, den du dir geben kannst, von diesen, normalerweise sind es so blaue Bobble, wo du im Grunde, das sind wirklich so Pflanzenteile, die musst du halt in der Nähe davon sein und dann die entsprechende Taste drücken, dann kannst du auswählen, welche Richtung du den Schub abkriegen willst.
Genau, es ist also nicht, sorry Benni, nur um das klarzustellen für Marc, es ist nicht jederzeit in der Luft, sondern es ist an bestimmten Punkten oder um bestimmte Punkte herum.
Genau, und sowas kannst du zum Beispiel auch an Gegner nutzen, da kannst du diesen Gegner zum Beispiel nutzen, um dir den Schub zu geben und dann stößt du sie zum Beispiel nach hinten. Und du interagierst zum Beispiel mit deinen Gegnern auch in dieser Form, dass du sie nicht unbedingt gleich umbringst, beziehungsweise besiegst, das hört sich vielleicht besser an, sondern dass du sie auch ausnutzt, um zum Beispiel an nächsten Orten zu gelangen, wo du sonst so nicht hingehen könntest. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass du dich, dass du so Walljump-mäßig dich bewegst, weil es gibt diese Fähigkeit auch, dass du an Wänden ja erstmal anstatt sofort runterzufallen, sondern eher so an den Wänden so wie runterstreifst, wenn du nichts weiteres machst. Und dann kannst du eben dich so hoch bewegen dadurch. Und ja, so, wie gesagt, so das haben sich eben das ganze System nochmal aus dem ersten Teil angeguckt und haben versucht, es so gut es geht im zweiten Teil zu verbessern, sowie durch neue Dinge zu addieren. Ja, und ansonsten würde ich mal sagen, kann man so langsam wieder Musik einfaden.
Ja, können wir machen. Dann würde ich doch sagen, spielen wir gerade nochmal Musik aus dem wunderbaren Soundtrack aus den Ori-Spielen und sind dann gleich wieder zurück und reden noch ein bisschen weiter über Ori and the Will of the Wisps. In der Hinsicht viel Spaß mit der Musik und bis gleich. Ihr hört Horaz 886 Gamekeeper, wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend Bianca Volz.
Hallo, guten Abend. Außerdem der Jan-Henrik Valendi.
Des Weiteren Marc Braun.
Hallo, bei uns ist noch der Benny Siskovic.
Guten Abend, ebenso ansässig der Marvin Klaus.
Genau, und wir reden hier heute Abend über Ori and the Blind Forest und Ori and the Will of the Wisps und sind jetzt schon relativ am Ende unseres Gesprächsthemas angelangt, denn der Benny hat so ziemlich alles gesagt, was man dazu sagen kann. Aber was er noch nicht gesagt hat, ist, welches dieser beiden Spiele ist dann dein Favorit, Benny? Und wo kriegt man die Spiele? Was kosten die Spiele? Und würdest du beide Spiele oder eins der Spiele empfehlen für andere Leute?
Okay, also erstmal, was ich von beiden besser finde. Ich muss halt sagen, ich finde beim ersten Teil einfach den Antagonisten schöner geschrieben. Ich finde einfach, dass Kura halt, ich weiß nicht, so eine mysteriöse Ader von sich gegeben hat. So, man weiß nicht vieles über den Charakter, man nimmt zwar sehr vieles einfach für gegeben, weil man eben die Aktion vor sich sieht, aber sich dann irgendwie dann doch falsch herausstellt. Beim zweiten Teil ist es irgendwie schon so ein bisschen weggenommen, weil eben aus dem ersten Teil kannte man das schon etwas. Dann dachte man so, vielleicht ist ja doch mehr dahinter, aber am Ende hat sich dann nur das gestellt, so nö, ist nicht. Es ist einfach eher das andere ist interessant, so was mit der Welt eigentlich insgesamt passiert, was mit diesem Wald auf sich hat. So, das muss ich sagen, haben sie wieder schon gut hingekriegt. Mhm. Und deutlich interessanter als beim ersten Teil, wo man eben so, für meines Erachtens relativ wenig eigentlich über die Welt erzählt hatte.
Okay.
Und, ja, man hat sie einfach gezeigt, ne?
Genau, man hat sie einfach gezeigt, aber ist jetzt nicht wirklich darauf eingegangen. Das hat man eben im zweiten Teil andersrum gemacht. Da hat man weniger über den Gegner gesprochen und hauptsächlich eben um diese Welt, in der man sich bewegt. Was mit ihr los ist, was mit ihr geschieht, woher das Ganze kommt. So, das ist dann auch wieder so da interessanter gestaltet. Es ist eben nur dieses Problem, dass ich dann das doch cooler fand beim ersten Mal.
Okay.
Dann preislich. Ich glaube, das Spiel kostet was an die 30 Euro, bin mir aber da jetzt wirklich nicht
grade,
sicher.
Ich habe es gerade nachgeschaut, weil ich jetzt schon Bock bekommen habe, muss ich sagen. 30 Euro bei Steam gerade.
Mhm. Ja, aber ist ja auch immer mal wieder in Angeboten zu holen. Ja. Also gerade jetzt beim Steam Sale hatte ich mir auch den zweiten Teil geholt, obwohl ich den ersten noch nicht mal fertig gespielt habe, weil er aber halt einfach runterreduziert war auf unter 10 Euro und ich mir dann halt dachte, jo, holst du dir das Spiel, weil das ist allein vom Visuellen her schon das wert, das zu holen, für mich zumindest. Aber ansonsten, was ich jetzt noch hätte an Punkt für die beiden Ori-Spiele, ist tatsächlich das, dass Moon Studios ja so ein kleiner Sonderfall ist in der Spieleentwicklung. Da haben wir es immer mal wieder schon davon gehabt, unabhängig jetzt von den Spielen. Nämlich Moon Studios haben ja so ein bisschen den Präzedenzfall gesetzt für ein Studio, das ein relativ erfolgreiches Spiel rausgebracht hat und ja, das Ganze komplett remote passiert ist.
Genau, das ist so das perfekte Gegenargument für Spiele können nur vor Ort passieren oder entstehen, sondern der kreative Prozess kann halt mittlerweile wirklich wunderbar auch remote passieren. Die haben sich 2010 gegründet, technisch gesehen ist der Unternehmenssitz in Wien, ist eine GmbH, ja, so richtig, so richtig im Herzen von Österreich irgendwie. Aber tatsächlich befindet sich das Studio wirklich irgendwie weltweit. Und
also so. Im Herzen aller Spieler.
Oh. Oh. Oh, okay. Und so viele von denen haben sich dann zum ersten Mal so in Person getroffen, als sie irgendwie den Best Debut Award bei den Game Developers Choice Awards bekommen haben. Okay. Also wirklich erst so nach Release des Spiels selbst. Und das ist natürlich dafür, was das für ein Spiel ist. So, ja, das beweist eigentlich, dass es wirklich auch mittlerweile technisch möglich ist.
Eben. Technisch, ja, die Menschen müssen es halt auch hinkriegen.
Ich wollte gerade sagen, du kannst das jetzt leider nicht als Vorlage nehmen und sagen, hier Studenten, ihr müsst das auch hinkriegen. Also hier, wir erwarten von euch, dass ihr das auch hinkriegt in Corona-Zeit.
Ja, klar, das ist auch eine Frage von Ausstattung und von Organisation.
Aber gut zu wissen, weil ich meine, da gibt es sicherlich einen GEC-Talk dafür, wo die genau auf das eingehen. Also,
oh, bestimmt, ja.
Also, genau, also das wäre interessant. Das würde mich jetzt interessieren.
Benni, eine Frage an dich. Wenn die jetzt kommen würden und sagen würden, okay, wir hören nochmal auf die Community, wir wollen jetzt einen dritten Teil machen, was würdest du denn als Kritik mitgeben?
Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, denn
ist ich das bin Spiel jetzt, so perfekt?
Ich würde einfach mal sagen, der Abschluss vom zweiten Teil ist wirklich abschließend.
Oh, okay.
Danach wird nichts mehr kommen.
So, wenn sie ein anderes Spiel machen wollen, basierend auf dem Wissen, dann so.
Okay, dann würde es A nicht mehr Odi heißen. Und zweitens.
Herzlichen Dank.
Jetzt hast du uns alle gespoilert, Benni.
Es könnte ein Prequel sein.
Das wäre der Tipp von der Community. Nennt dieses Spiel in der anderen Welt nicht so wie eure vorigen Spiele.
Nee, aber was ist
ja, da noch? Mal überlegen, was könnte man noch besser machen bei dem jetzigen Teil? Ja,
wenn ihr schon so
schwierig. Musst, also ich finde das wirklich schwierig.
Das spricht ja wirklich für das Spiel. Ich habe gerade mal, ich habe auf dem Wikipedia-Artikel über Moon Studios, den ich immer noch offen habe von vorhin, habe ich herausgefunden, dass die seit 2015 anscheinend schon an einem Action-Adventure arbeiten, was nichts mit Ori zu tun hat und was dann wahrscheinlich bei Private Division, also 2K, rauskommen wird.
Okay. Ja, da muss der Benni sich beeilen mit seiner Kritik.
Oi.
Tja, Benni, dann sag mal was Aussagekräftiges, dass sie sich denken, oh nein, wir müssen unsere ganzen Alpha-Game-Sachen nochmal umschreiben, weil der Benni gesagt hat, oh, das geht so aber nicht.
Wie wär's mal mit Echtzeitstrategie?
Wie wär's mal mit einem Echtzeit-Metroidvania-Strategiespiel?
Oh Gott.
Okay, also wenn es eine Sache gibt, die ich wirklich sagen muss, vielleicht die bei Orient the Will of the Wisp oder halt auch beim ersten Teil so Blind Forest, mir persönlich was näher gelegen wäre, dass die Gegner mehr Taktik verlangen. So, die Gegner sind halt sehr schnell lesbar, was auch gut ist für einen Jump'n'Run, aber ich würde mir da trotzdem irgendwie dann zu den Endgegnern wirklich wünschen, dass sie nicht so wirklich mit einem Hit gleich sterben würden, sondern dass ich da irgendwie mehr machen müsste, dass die mich wirklich da zum Denken anreizen.
Endgegner wäre auch noch was, worüber reden könntest. Weil da kam es bisher noch nichts, also.
Ja, nee, also der Endgegner, da muss ich wirklich sagen, den haben sie super hingekriegt, hat mich kurzzeitig auch richtig angepisst.
Warum spielen Leute eigentlich Spiele, um sich angepisst zu fühlen? Das werde ich nie verstehen.
Ja, das ist eine Frage, die stellen sich alle, aber es ist irgendwie cool, wenn man dann trotzdem den Gegner klatscht.
Eben, wenn du angepisst bist und es dann hinkriegst, dann ist es ein viel größerer Reward, als wenn du es direkt hinkriegst.
Ja, das direkt hinkriegen wäre langweilig.
Nachdem es schon die Nerven von dir selbst und allen Mitmenschen gekostet hat, endlich.
Genau. Dann kannst du den anderen auch sagen, und schaut, es hat sich gelohnt, dass ihr alle mich jetzt ertragen habt in diesem unsäglichen Zustand. Jetzt habe ich es geschafft.
Ich meine, ansonsten, was man sagen kann, ich finde die Rätsel super in diesem Spiel. So, ich fände es natürlich immer wieder geil, wenn es noch weitere solche Rätselspiele gibt. Die gibt es ja heutzutage nur noch selten. So gefühlt, also Rätsel im Spiel, ich weiß nicht, wie oft habt ihr das Vorkommen gehabt. Wir hatten ja, glaube ich, eine Sendung mal darüber.
Seltener, ja. Wird immer seltener. Ja. Auch die ganzen Action-Adventures, die bewegen sich in Richtung Action und weniger, also vom Plattforming weg und von den Rätseln weg, und deshalb ist es wahrscheinlich jetzt...
Ich habe gerade eben einen Rätsel, einen Lichtstrahl um Lenkrätsel in Assassin's Creed Valhalla gelöst.
Ah.
Mhm. Oh.
Also, you know.
Ja, okay. Wobei ich da auch sagen muss, das sind dann halt eher so visuelle Puzzle und nicht wirklich Rätsel, die du da machen musst. Aber ja, mir fällt
Immortals,
ja. Mir fällt es auch auf, dass relativ wenige Spiele jetzt mal das einzige wirkliche AAA-Game, das mir einfällt, das wirklich Rätsel beinhaltet, ist eigentlich Breath of the Wild, mit diesen Shrines oder wo du diese ganzen Physikrätsel machen musst. Und vielleicht in kleinerer Form die Physikrätsel in Jedi Fallen Order. Aber sonst fällt mir jetzt gar nichts groß ein, was Rätsel erfordert.
Genau, das Spiel, okay, sorry, ja, genau, das ist halt das, was ich bei Blind Forest und bei Will of the Wisps so toll fand, eben diese Rätsel, dass es dann eben doch noch Spiele gibt, die sowas anbieten. Mhm.
Also dein Fazit ist, du würdest es definitiv beide weiterempfehlen.
Also ich würde beide weiterempfehlen, den ersten vielleicht sogar noch mehr als den zweiten, obwohl der zweite ausgereifter ist. Aber ich finde einfach, weil man geschichtlich auch besser dann verstehen würde, was im zweiten Teil passiert. Weil wenn man eben mit dem zweiten Teil anfängt, dann nimmt
im Idealfall beide spielen.
Aber ja. die Frage stellt sich bei solcher Art von Spielen ja eh immer, macht der zweite Teil den ersten unnötig? Das kann ja echt manchmal vorkommen.
Also. Ja, also ich finde, Geschichte ist halt auch ein ganz großer antreibender Faktor bei dem Spiel. Es ist auch das Visuelle, was ich auch gemerkt habe, eben ist ein bisschen blöd, in einer Radiosendung über ein Spiel zu reden, was halt extremst auf seiner visuellen und musikalischen Darbietung arbeitet.
Hm. Ich meine, die musikalische Darbietung können wir ja darstellen. Also und da möchte ich auch fast schon umleiten, denn wir gehen langsam auf die 10-Minuten-Marke zu, sehr schnell. In der Hinsicht, wenn es jetzt nicht noch irgendwas Größeres zu sagen gibt, würde ich tatsächlich sagen, war es das mit dem Thema von uns für heute. Wir hören nochmal Musik und sind dann gleich ein letztes Mal wieder hier. Also in der Hinsicht, Frage, hat noch jemand was zum Thema zu sagen?
Ja, ganz kurz. Ich habe gerade gelernt, während ihr so über was auch immer ihr gerade geredet habt. Nee, ich habe schon zugehört, keine Sorge. Aber ich habe rausgefunden, dass das nächste Spiel ein 3D-Action-RPG wird. Also sie haben irgendwie 2D perfektioniert und sagen jetzt, fuck that, wir gehen in 3D.
Okay.
Das ist, finde ich, irgendwie sehr interessant, dass sie von ihrer Formel komplett abzuweichen scheinen mit dem nächsten. Wir können gespannt sein.
Ja, ich meine, weil der Benny keine Kritik mehr hat, deshalb.
Genau, so. Wenn Benny nichts mehr sagen kann, dann müssen wir uns an neuen Ufern versuchen.
Okay. Das werden die quasi morgen, das werden die jetzt morgen in der Sendung erfahren und deshalb gehen die zurück in die Vergangenheit und machen dann ihr Rollenspiel, genau, an dem sie jetzt gerade schon arbeiten.
Exakt.
Klingt logisch. Absolut. Weiter so.
Ja, gut. Also dann würde ich sagen, hören wir noch einmal Musik und sind dann ein letztes Mal hier zurück bei Horaz 88C6 Gamekeeper. Viel Spaß und bis gleich. Ihr hört Horaz 88C6 Gamekeeper. Wir sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier Bianca Volz.
Hallo, überraschend, irgendwie immer gleich. Außerdem der Jan-Henrik Valendi.
Oh, was mache ich denn hier? Benny Sliskovic ist auch da.
Guten Abend, ebenso hier Marc Braun.
Hallo, und bei uns ist noch der Marvin Klaus.
Genau, und wir haben heute über Ori and the Blind Forest und besonders über Ori and the Will of the Wisps geredet, sind jetzt am Ende der Sendung angelangt, wo es immer darum geht, was wir gerade selbst so am Spielen sind. Und da möchte ich jetzt einfach in die Runde anfangen zu fragen, Jan, was spielst du gerade so? Was hast du die letzten zwei, oder warst du vor zwei Wochen da? Letzten zwei, drei Wochen gemacht?
Ich weiß es nicht, so weit geht meine Erinnerung noch nicht zurück. Aber ich habe vorhin schon kurz angedeutet, was ich spiele, nämlich Assassin's Creed Valhalla. Ein Spiel, wo ich echt so ein bisschen brauchte, um es gut zu finden. Dieses Spiel braucht aber auch einfach so ein paar Stunden, um so richtig in seinen Groove hineinzubekommen. Es hat so eine Intro-Sequenz, die spielt irgendwie in Norwegen. Und da chillt man, es ist ein Assassin's Creed-Spiel der neueren Generation. Das heißt, es ist eine gigantische Open World und hat so ein paar Rollenspiel-Einschläge. Aber dann diesmal auch ein bisschen mehr Assassinen-Shit wieder, was so die letzten zwei Spiele ein bisschen vermissen haben lassen. Spielt so, ich glaube, um das 9. Jahrhundert rum. Und man spielt Wikinger, die nach England kommen, um da so ein bisschen zu plündern und ein neues Leben anzufangen. Und ja, die ersten paar Stunden war ich nicht so ganz glücklich mit der Story und mit der Inszenierung und mit dem Gameplay und es war irgendwie alles nicht so super toll. Aber mittlerweile, jetzt wo so der richtige Gameplay-Loop angefangen hat in England, finde ich das Spiel echt richtig, richtig stark. Das ist wahrscheinlich die am besten funktionierendste Geschichte, die ich in einem Assassin's Creed seit einer Weile gesehen habe. Und ich mochte schon, was Origin gemacht hat, ich mochte auch, was Odyssey gemacht hat, hat echt gerne. Aber Valhalla, die Art und Weise, wie es seine Geschichte in so kleinere, kürzere Geschichten aufteilt, finde ich richtig, richtig smart. Das Konzept ist, man kommt nach England, man muss also Verbündete in den kleineren Königreichen, die so um einen herum sind, finden. Das heißt, man reist in den Königreich, hilft denen irgendwie ihren Shit auf die Reihe zu kriegen, lernt neue Charaktere kennen, macht einen schönen Handlungsbogen fertig, kehrt zurück und reist ins nächste Königreich. Das teilt das Ganze sehr schön auf. Es erzählt sich richtig, richtig toll. Ich wünschte, sie würden ein bisschen mehr inszenieren zum Teil, aber das ist einfach auch die schiere Menge an Story, die sie da reinquetschen, die da so ein bisschen manchmal so ein paar Shot-gegen-Shot-Einsparungen nötig machen, glaube ich. Mhm. Es spielt sich auch richtig, richtig abwechslungsreich durch die schiere Menge an Gameplay-Mechaniken, die sie da reinquetschen, die aber alle gut durchdacht sind und gut ineinander greifen. Es ist einfach ein richtig tolles Spiel.
Ja, und wir reden sicherlich mal in einer eigenen Sendung darüber, denn du platzt quasi vor Quassel.
Ja, das ist so gut.
Könnte ich ja mal Review machen, ne?
Bianca, was spielst du gerade?
Hast du mich genannt, weil ich's kurz mach? Ich habe ganz überraschend Pokémon und Animal Crossing gespielt.
Wow. Wow. Benni, was spielst du?
Ich habe XCOM 2 gespielt in der Zeit, habe den Ironman-Modus abgeschlossen, nachdem ich 5 Versuche gestartet hatte, die alle kläglich gescheitert waren. Und spiele zurzeit Spellforce 3. Weil ich habe mir das Spiel mal vor einem Jahr oder so gekauft und irgendwie habe ich es in meiner Library halt vergammeln lassen und dachte so, ist schade. Hast du so viel Geld ausgegeben für ein Spiel, was du gar nicht anfäst?
Na gut, Marc.
Interessanterweise habe ich auch vor kurzem in Spellforce 1 und 2 reingeguckt, aber nicht großartig weitergespielt. Ich habe Dungeons 2 und 3 fertig gespielt. Mag ich sehr, weil ich die Dungeon Keeper-like sehr mag. Bisschen noch bei War of the Overworld, auch ein Dungeon Keeper-like, well gespielt. Und jetzt seit ein paar Tagen sehr begeistert Battle Chasers. Das hatte ich mal bei GOG als Geschenk bekommen. Und ganz ehrlich, ich bin bisher sehr angetan davon. Das ist ein JRPG aus westlichen Landen von dem gleichen Studio oder gleichen Comic-Autor von Darksiders. Und man merkt es im Stil auch an. Und ja, das bin sehr angetan von dem Spiel, muss ich echt sagen.
Cool. Ja, dann ich noch ganz kurz. Ich habe die letzten 2 Wochen tatsächlich recht wenig gespielt. Habe zusammen mit Ludwig ungefähr 4 Stunden Crusader Kings 3 gespielt, zum ersten Mal im Multiplayer-Modus, und ich muss sagen, es ist ziemlich, ziemlich wonky und macht aber Spaß ohne Ende. Vor allem, weil wir uns gegenseitig die Ehemänner geklaut haben und dann gemerkt haben, so, warte mal, wir sollten vielleicht abmachen, dass wir uns nicht unsere Erben abmurksen, weil wir beide 95% Erfolgschance darauf hatten, unsere gegenseitigen Erben umzubringen, und es ziemlich zeitgleich gemerkt haben, weil wir beide einfach instinktiv Plots ausgeheckt haben, den Erben vom anderen zu killen. Und ansonsten habe ich mit Benny Ghost Recon Wildlands gespielt. Das macht noch immer ziemlich Spaß, auch wenn es gelegentlich mal sehr, sehr verbuggt ist und manche Game-Mechaniken dann doch eher fragwürdig sind.
Aber ihr habt bunte Streifen gehabt.
Ja.
Bunte Streifen, und ab und zu habe ich auch Aussätze gehabt.
Ja, aber ansonsten habe ich jetzt die letzten 2 Wochen nur Okami gespielt und versucht, noch ein paar Nebensachen fertig zu kriegen, Fische zu fangen, Dämonentore zu machen, Perlen zu sammeln und so Zeug.
Muss das so anmerken, es seitdem einfach direkt vorm Endgegner.
Ja, ich bin schon seit vor 2 Wochen direkt vorm Endgegner und habe seitdem nur nebensächliches Mistzeugs gemacht und mache den Endgegner noch nicht fertig, weil ich keine Lust habe, das Spiel ohne die ganzen Achievements, die vor meiner Nase liegen, fertig zu machen.
Das kenne ich so. Ja, Marvin,
viele Spiele nicht beendet bisher.
Ja.
Du und ich, wir wollten ja Watch Dogs Legion im Multiplayer spielen und das ging nicht, weil es einfach nicht rausgekommen ist.
Genau, Ubisoft hat in einem Tweet angekündigt, das Spiel ist jetzt für Multiplayer draußen, außer für PC, da kommt es irgendwann raus.
Es gibt nicht mal einen neuen Release-Date, Mann!
Ja, sie haben gesagt,
wenn es fertig ist.
Ja, wenn es fertig ist, weil sie es irgendwie hingekriegt haben, dass Grafikkarten dafür sorgen, dass das Spiel abschmiert, wenn man im Multiplayer-Modus spielt. Großartige Idee. Sollte man öfter so machen. Auf jeden Fall, ich denke mal, das war's von uns für heute auch. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns auf SoundCloud nachhören, oder ihr wartet eine Woche, dann könnt ihr uns auch wieder im Horaz hören. Wir sind jetzt, denke ich mal, wieder regelmäßig da, haben eine Möglichkeit gefunden, dass wir die Sendung einfach weitermachen können. Und in der Hinsicht würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend. Viel Spaß nochmal mit der Musik von Ori and the Will of the Wisps. Und demnach, ja, schönen Abend, schönes Wochenende. Viel Spaß mit Horaz 88.6.
Tschüss. Und bleibt gesund. Tschüss.
Tschüss. Ciao. Gute Nacht.